Leute, die, wenn Kamera an ist und Mikro da ist, ein sympathisches Programm fahren und sobald aus ist, habe ich auch schon erlebt, dann niederste Dinge werden dann ausgelebt, wo ich wirklich sage, boah, wie peinlich ist das denn? Und
in dem Fall könnte man den Namen eigentlich sagen. Ich weiß, nein, du wirst ihn nicht sagen. Stopp, ich weiß. Nein, machen wir nicht. Alles gut. Aber in dem Moment, weißt du, wo ich mir denke, okay, was würde jetzt passieren, wenn du den Namen sagst? Weil die Story ist, die ist umso härter für mich jetzt persönlich gewesen, weil ich den Namen kannte.
Ja, aber
und war ein bisschen enttäuscht.
Ich erinnere mich an eine Sache, wo sich jemand in mein Privatleben als Erwachsener eingemischt hat, in der Form, dass er hinterfragt hat, warum ich mit meiner Freundin unverheiratet schon Urlaub zusammen mache. Also da wurde es wirklich sehr, also wo ich dachte, Moment mal.
Was ist denn jetzt los?
Was ist denn hier los? Was stellst du mir? Heute würde ich sagen, das geht dich nichts an, halt die Fresse.
Das Perfide an diesem Podcast-Geschäft und an diesem ganzen Geschäft, was ich so auch bei Instagram sehe, wenn wir jetzt so zwei von der Kategorie wären, wir würden über andere Leute richtig böse herziehen, einfach nur wahre Geschichten erzählen.
Ja.
Und wir sagen, boah, wenn du das jetzt erzählen würdest, ist doch ja.
Nee, aber das wäre, finde ich, das wäre auch ein Arschloch-Move. Und damit entweicht auch so ein Druck und dieses Völlegefühl und dann ist auch wieder gut. Aber es ist nun mal so, dass
ein wir... Ein Verbalfurz.
Ja, ganz im Ernst. Und wir sind auch manchmal selber Arschlöcher.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.
Yes, Martin. Eben noch am Handy, jetzt schon wieder hier bei die Keinratgeber.
Ja, also...
Was für ein Emoji hast du denn geschickt?
Wem?
Ist ja egal.
Was ist
dein Lieblings-Emoji? Sagen wir es mal so.
Der Typ, der die Hände so hoch macht, wieso, für keine Ahnung.
Den finde ich auch gut.
Den finde ich aber einfach, weil ja, der ist sehr neutral. Es gibt schlechte Nachrichten, da kannst du dieses keine Ahnung machen.
Ja.
Oder, keine Ahnung, Partnerin schickt Foto von Friseur, wo sie schreibt, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Und machst dann einfach das. Das ist aber, glaube ich, nicht das Richtige.
Man spielt dann erstmal auf Zeit. Dieses Emoji
deins?
Mein Lieblings-Emoji ist, glaube ich, kennst du die beiden Tänzerinnen mit so Katzenohren?
Stimmt, die schickst du öfters mal.
Ja, meine Frau sagt immer, das ist unmöglich. Ja, also, aber ich finde die irgendwie einfach lustig. Weil die auch irgendwie, das Leben ist ein Tanz, ist ein Spiel. Naja, ich glaube,
nee, ich denke so, ist der gerade im Kabarett? Ist der gerade in irgendwelchen komischen Läden?
Würdest du mir abraten, diese Dinger zu schicken?
Man könnte es auch falsch verstehen.
So, ach so.
Ne? Oder du siehst doppelt, habe ich auch schon gedacht, weil zwei Tänzerinnen die gleiche aussehen, du siehst doppelt das gleiche.
Ja, aber ich bin ja der Audi 80 unter den Menschen. Ich bin ja nicht in Etablissements oder irgendwie, das könnte man ja nicht falsch verstehen, wenn ich...
Darf ich das kopieren? Der Audi 80?
Unter den Menschen. Einfach... Bumm, ja, Hutablage.
Stopp, Moment, wenn du das Thema schon an... Es gab den Audi 80 Quattro, der war geil.
Walter Röhr gab's auch.
Nein, aber der Audi 80 Quattro, der eben nach Hutablage und Herrenhandtasche aussah und dann aber durch den Schnee gewalzt ist. Alter, ist ein tolles Auto. Audi 80 Quattro, mega Auto. Die alten Quattros... Bombe.
Ja, sowieso Walter Röhrl im Audi Quattro, da gibt's eine Dokumentation drüber. Hast du mal die Kamera gesehen, die seine Füße filmt?
Ja, ich kenne alle.
Walter Röhrl, selbst Sebastian Vettel hat gesagt, alles klar, was wir hier machen ist okay, aber Walter Röhrl, wie hieß der mal, Peak, welchen Peak hat er nochmal in Rekordzeit gefahren?
Diese
so ein Gipfel, so eine Bergrennen.
Nicht Dawson's Peak.
Boah, so ein ganz bekanntes Ding, wenn du da von der Strecke fliegst, dann bist du auch tot.
Genau.
Und er hat eine Rekordzeit.
Audi S1.
Unfassbar, Walter Röhrl. Unfassbar. Diese Dokumentation, ich finde es unglaublich.
Ich finde immer noch schöner, weil jetzt in seinem hohen Alter, darf man ja wirklich auch an der Stelle mal sagen, dass der immer noch so, ich gucke ja mal ganz gerne eine Sendung, ich hatte jetzt auch einfach Grip, weil ich ein Autofan bin.
Wir müssen erklären, Rallye-Weltmeister, Ende der 70er, Anfang der 80er.
Zweifacher Rallye-Weltmeister.
Riesentyp.
Aber dazu, wenn wir dann ja schon das Fass aufmachen, diese Person zu erklären, braucht man eigentlich zwei Folgen, auch gerade für die Leute, die es überhaupt interessiert. Aber das ist ein Typ, der dann einfach sagte, wenn der Konzern Druck gemacht hat und gesagt, also eine Rallye-Weltmeisterschaft sieht ja so aus, man fährt dann also in mehreren Ländern und es gibt zum Beispiel eine Rallye, die mochte er überhaupt nicht und das war die in Griechenland, weil die Straßen einfach so unfassbar schlecht sind. Und da hat er einfach gesagt, damals, da fahre ich jetzt nicht. Und nee, das will ich nicht. Das macht das Auto kaputt. Das ist einfach sau anstrengend. Da geht es auch nicht darum, der beste Fahrer zu sein, sondern um Glück zu haben. Und ich bin kein Glücksfahrer, sondern ich bin der beste Fahrer. Und da haben die aber gesagt, ja, aber dann verlieren wir vielleicht die Weltmeisterschaft. Ja, so, dann ist das so, aber ich fahre da nicht. Weil ich Autofahren ist für mich, ich bin ein Ästhet, da habe ich keinen Bock drauf. So, und aber was ich nur sagen wollte ist, es gibt so Sendungen, die neu, moderne Sendungen und die Jungs, die diese Sendung machen selber, Malmedy und so weiter, die wirklich unfassbar gute Fahrer sind, weil die haben 1000 Autos schon gefahren, die können auf Rennstrecken fahren. Die werden halt immer noch platt gemacht von ihm, wenn die irgendwelche Bergrennen fahren.
Meine Jungs sind große Fans von dem.
Echt?
Jedenfalls Walter Röhrl. Boah, ich fand's früher, wenn ich an der Kirchenorgel die Leute gesehen haben, die diese Basspedale gleichzeitig
genau das gleiche, habe ich auch dran gedacht.
Und wenn ich das sehe bei Walter Röhrl, bin ich ganz schnell bei Kunst. Also was für eine unfassbare Beherrschung, ja, das Ganze.
Der macht das aber immer noch.
Ja,
der schafft das immer noch.
Walter Röhrl, größter Autofahrer, Rennfahrer überhaupt.
Es tut mir leid, ich habe eine Story dazu.
Ja, wieso? Ich wollte noch auf die Emojis komme ich noch zurück, weil ich habe mein allerliebstes Emoji noch gar nicht erklärt. Und das wirft mir meine Frau auch vor, dass ich das immer nutze. Das ist der Daumen hoch. Der Daumen hoch ist so.
Aber der, glaube ich, ist das nicht der meistbenutzte von allen?
Ich glaube, das ist nicht. Ja, aber es ist
eine Statistik.
Ist eine schöne Aussage. Eigentlich Daumen hoch. Ist doch eigentlich ein positives Ding, aber es ist wie so ganz schnell weggetackert, das Thema. Ja, alles klar, bumm, Daumen hoch. Ja. Aber Walter Röhrl, welche Geschichte meinst du?
Ich bin mal eine Rallye gefahren, so eine Classic-Rallye, InStyle Classic mit meinem Kollegen Martin Gruber. Und wir sind ein Volvo Amazon gefahren.
Oh.
Sehr schön, Coupé. Und die InStyle Classic ist sowas, dann da fahren Autos mit, da ist das teuerste Auto der Welt mitgefahren. Also ich sag mal so, wir waren sozialer Randbezirk mit unserem Auto.
Wir beide. Volvo Amazon.
Ja, der ja, war auf jeden Fall, weil da sind Autos, da waren Autos dabei, wir waren wirklich einfach, wir waren die Assis.
Das ist aber schon ein tolles
Auto. Weil da waren nur Autos dabei, Jaguar E-Types en masse, Porsche 356 und so weiter. Und da gab es auch welche, die das so ernst genommen haben, so Dr. Tralalas, die einen Servicewagen hatten in der G-Klasse, das werde ich auch nicht vergessen, die da hinterher gefahren sind, damit die gewinnen, diese InStyle Classic. Keine Ahnung. So, dann, eine Etappe war aber mal am Salzburgring. Und da musstest du, weißt du, 3 Runden fahren in der gleichen Zeit. Und da waren wir sehr gut drin. Da haben wir, glaube ich, auch den 47. Platz gemacht von 300. Da waren wir sehr gut drin. Aber was ich nur erzählen wollte, war, wir hatten die Motorhaube auf und der Wagen lief. Und ich saß drin und Martin war gerade Pipi machen. Und ich saß so drin und ich sehe, dass da vorne einer so guckt in den Wagen. Und guckt rein, der lief so, ne? Und ich denk so, und ich war aber in so einem Schalensitz und ich war einfach saumüde und ich sag dir, es ist auch keine, nur Spaß, so eine Rallye, weil dir tut einfach der Arsch weh und der Rücken, weil, das ist rot.
Volvo Amazon.
So Volvo Amazon. Und dann diese kleine Scheibe, weißt du, so, und ich war so halb offen.
Ja.
Und so, und mit einmal guckt so ein Kopf, Walter Röhrl hat in den Wagen reingeguckt.
Gott war da.
So, und sagt dich guten Tag, gar nichts, und ich so, Walter Röhrl. So. Und er guckt so und sagt so im Vorbeigehen so, der läuft am zweiten Topf einfach scheiße, müsst ihr doch mal einstellen. Und geht weg.
Nein! Wie geil ist das denn?
Und ich sag, erzähl das Martin Gruber. Und der so, ja, du mit deinen Geschichten und so. Ich so, schwöre es.
Er war da.
Und er so, ja, und dann hat er den irgendwo gesehen. Und ich winke so und er hat zurückgewunken. Der so, scheiße, und ich war Pipi machen.
Ja, bald, das gibt Menschen, die das jetzt hören, die es überhaupt nicht verstehen können. Dass wir so abgehen bei Walter Röhrl. Aber wenn du ein Herz für den Motorsport hast und für...
Ja, wenn das der hätte aber dann in der letzten Folge hier nicht sitzen müssen, weil der hat so eine gewisse Meinung über die neue Technologien,
so,
die es so gibt. So.
Ach ja, interessant ist ja auch das Verhältnis zu seinem Kartenleser. Das ist ja bei, ne, das war ja, wie hieß der nochmal?
Geisdorfer.
Ja, genau. Und die waren ja unzertrennlich und ich glaube, hinterher sprachen die nicht mehr miteinander.
Es war danach 2 Wochen, ja, aber jetzt sind die ja immer zusammen, immer bei solchen
jetzt machen Vorlesungen. Sie, aber die haben eine Zeit lang auch wirklich...
Ja, ich glaube, das sind auch unterschiedliche Charaktere gewesen. Er sagt, der Walter ist nachher immer ins Hotelzimmer gegangen und Dings und der andere hat es halt immer krachen lassen mit den anderen. Ne?
Ja. Unsere heutige Folge in die Keinratgeber... Ja, wir wollten mal, wir hatten es ja in der letzten Folge gesagt.
Du hast angeteast.
Ja, über Arschlöcher. Ich finde, Arschlöcher ist, boah, das ist...
hartes Wort, ne?
Naja, wo ich jetzt so diese Magen-Darm-Untersuchungen hinter mir habe, kann ich da auch ganz entspannt drüber reden. Es waren wirklich wieder 8 Meter, aber ich habe nichts davon mitbekommen. Es war War gut. Wollte ich schon mit dir über Arschlöcher oder Umgang, wann ist man selber auch eins? Also es ist ein sehr, das kannst du, das Arschloch an und für sich kannst du ja von verschiedenen Perspektiven aus betrachten.
Ja.
Erstmal siehst du, ja, fangen wir an mit, ich sehe den anderen oder das Arschloch im anderen, Martin. Jetzt bist du, wie alt bist du jetzt eigentlich?
Im Moment bin ich 12.
Du siehst,
ich so lache, wenn du sagst, man kann Arschlöcher aus allen möglichen Sichten.
Ja, aber es ist ja so, Martin.
Ja,
okay, wir uns diesem Thema jetzt mal auf eine seriöse Art und Weise. Du in deinem Beruf. Weil das ist ja schon auch eine Nabelschau hier, die Keinratgeber. Und ich finde es sehr interessant, was du
erzählst. Ich habe einen sehr tiefen Bauchnabel, weil ich sehr dick bin.
Hast du echt?
Ja, klar. Ich bin
vom Hast du einen schönen Bauchnabel eigentlich?
Ich glaube, ich habe einen schönen. Ich finde es schön.
Ja?
Ab wann ist denn ein Bauchnabel schön? Fangen wir mal so an.
Boah.
Guck mal, das habe ich.
Mario, schon. Was würdest du sagen?
Normal, der ist halt dick. Ich ziehe gerade den Bauch ein bisschen ein, muss ich sagen.
Der ist echt okay.
Aber da ist viel Müll immer drin.
Der
ist
wirklich sehr viel die Fussel.
Ich habe heute Morgen geduscht, aber ist schon wieder Müll drin. Ich weiß nicht warum.
Also, ab wann merkst du, wenn du jemanden kennenlernst, oh, ist ja doch ein Arschloch?
Spät. Weil ich tatsächlich den Leuten erstmal einen gewissen Raum gebe. Also ich bin besonders dann immer sehr vorsichtig, wenn es heißt, es ist angeblich ein Arschloch.
Meist wird man dann von dieser Prophezeiung enttäuscht und es entpuppt sich als netter Mensch. Geht nämlich auch sowas.
Guck mal, wir sind ja auch befreundet.
Ja. Ich würde es mittlerweile so nennen, ja.
Nein, ich meine, das war jetzt ein Witz.
Wegen Arsch. Ach so, ja, verstehe.
Nein, aber nein, es ist so, weil ich glaube, man sollte sich immer ein eigenes Bild machen und es gibt viele Faktoren. Wann ist jemand ein Arschloch? Vor allen Dingen, weißt du, wenn er ist der privat auch so oder ist er in seinem beruflichen Umfeld ein Arschloch?
Warum sprechen wir nur von er eigentlich?
Oh, Entschuldigung, es gibt auch sie natürlich. Er innen. Ja, sorry.
Ja.
Nein, aber ich bleib jetzt ein bisschen bei dem.
Das Arschloch an und für sich.
Genau, weil ich glaube bei Ladies, ich finde darüber zu reden, da müsste eine Lady auch mit dabei sein, weil Frauen nochmal ein anderes Ding fahren. Weil es da auch nochmal so eine Art Außendarstellung geben. Aber jetzt bin ich schon wieder im Gebiet. Oh mein Gott, da wird schon wieder Ärger geben.
Okay.
Lass uns bei er bleiben.
Okay, dann bleiben wir bei er.
So, weil ich konkrete Typen auch vor Augen habe.
Ja, ich auch.
So. Und ich werde Gott sei Dank immer eher positiv überrascht. Mhm. Weil es gibt so CEOs oder es gibt auch Chefs oder selbst früher wenn ich mit Handwerksbetrieben zu tun hatte und habe die Chefs dort kennengelernt. Mhm. Oder wenn ich an meine ehemaligen Chefs denke, die ich im Klamottenladen hatte, in der Diskothek hatte oder in Handwerksbetrieben hatte und so weiter, dann waren das eigentlich Arschlöcher.
Mhm.
Ja, weil sie Chefs waren. So, weil die mir gesagt haben, mach das richtig, sonst gibt's Ärger. Warum kommst du zu spät? Wieso ist das so und so? Wenn du nicht dann!
So. Ach, das ist dann, ja, das ist diese Perspektive auf.
So, genau, berufliche. Aber, wenn ich sie dann Jahre später wieder getroffen oder Lehrer, wenn ich sie nachher wiederbekomme und ich habe sie mal privat kennengelernt, also, ne, eine Sportlehrerin, ohne die wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Überleg mal, eine Sportlehrerin, die war sehr hart immer so zu uns. Die war auch immer, hör mal, das muss nicht sein. Und ich dachte, boah, die ist mir echt auf die Nerven gegangen. Aber die Frau, die hat mir die Augen geöffnet, weil die ist mit uns, ich sage mal, provozierend Assis nach Kitzbühel zum Skifahren gegangen. Ich habe dort eine andere Welt kennengelernt und habe gesagt, ja, ich möchte später auch mal Skifahren. Also und so weiter. Ja, also die war beruflich ein Arschloch, damit sie uns mal vorantreibt, weil sie wollte nicht auf den Kuschel.
Das heißt, wir kommen zu dem Typus Arschloch, der einen aber weiterbringt, weil das ist derjenige, an dem man sich reiben kann, wo man vor eine Wand rennt, eine Autorität, man hat zu spuren, man mag dieses Gefühl nicht, was die dann auslösen, kenne ich total.
Also, wie geht's dir denn damit?
Ja,
die Frage rumzudrehen.
Ja,
wie gehst du denn damit um?
Ich finde das total interessant, wenn man zum Beispiel an gewissen Stellen aufgehalten wird von Menschen. Ist man, boah, der Arsch. Oder ne, so. Damit gehe ich dann so um, dass ich mittlerweile versuche, das zu meiden. Ich habe den Eindruck, ich war früher mehr. Ich bin unbedarfter in Sachen reingegangen, war mit mehr konfrontiert und hatte mehr Ärsche um mich herum. Ich glaube, das, was man irgendwann lernt, ist, die möglichst aus dem Leben rauszuhalten. Das heißt, dann kannst du aber kaum mehr irgendwo hingehen.
Das ist schwierig.
Weil du triffst so viele, ne?
Ja.
Du triffst auch das Arschloch im Berufsverkehr, wo du es sofort siehst und so, und dann entlädt sich da auch was. Man ist aber auch selber Arschloch.
Ja, aber tut doch gut. Tut doch gut.
Ja, klar.
Tut doch gut.
Ja, absolut. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, früher hat das in mir Aggressionen freigelegt.
Es ist halt so schwer, so, weißt du,
man will's ja dann
beruflich und privat. Es ist halt immer so ein Ding. So.
Ja, nee, aber Arschlöcher, die einen wirklich wehgetan haben, wenn ich mich so in meine 20er, Teenager, 20er Jahre zurückbeame, dann hätte ich mich, glaube ich, mehr auflehnen müssen.
Bei mir genauso.
Ich habe es so ein bisschen mit mir machen lassen und rückblickend bei einigen, die vor allem, als ich so Teenager war, ich erinnere mich an eine Sache, wo sich jemand in mein Privatleben als Erwachsener eingemischt hat, in der Form, dass er hinterfragt hat, warum ich mit meiner Freundin unverheiratet schon Urlaub zusammen mache. Also da wurde es wirklich sehr, also wo ich dachte, Moment mal.
Was ist denn jetzt los?
Was ist denn hier los? Was stellst du mir? Heute würde ich sagen, hallo? Ich würde einfach weitergehen, sagen wir so. Oder ich würde sagen, was bist du denn für ein
Arsch? Komm, wir fahren dahin.
Es geht dich nichts an, halt die Fresse.
Wieso, wie sieht's aus? Ja,
so,
auf jeden Fall.
Genau. Und das war etwas, was mich ich erinnere mich daran. Und ich finde, rückblickend kam so ein, da war echt ein Arsch aus heutiger Sicht in so einem Schafsgewand, wo ich dachte, oh, das ist eine moralische Instanz, der sagt so etwas. Also mir ist nichts an ich bin nicht misshandelt worden oder irgendwie sowas. Das nicht, ne? Aber es wurde mir eine Grenze aufgezeigt oder eine Frage gestellt, die ich heute total unverschämt finden würde. Mhm. Aber damals dachte ich, oh, das muss wohl so sein. Und da bin ich so, ich glaube, manchmal nicht genug, habe ich mich nicht genug gewehrt. Das muss ich sagen, also rückblickend.
Ich wünsche mir auch manchmal, also okay, da kommt jetzt wieder der komische Typ, aber also manchmal wünschte ich schon, ich würde nochmal in diesen Situationen, ich würde jetzt mit meiner heutigen Reife.
Mit deinem Mindset heute?
Ja, würde ich gerne mal zurück in die Zukunft. Marty McFly hier. Mhm. Hey, wir haben ein Problem in deiner Vergangenheit. Du musst unbedingt zurück, weil du hast damals triffst du eine schwere Entscheidung. Komm wieder zurück. Da würde ich gerne wieder unser aufstehen und sagen, nee, stopp, halt mal. Moment, das stimmt jetzt hier nicht. Mhm. So, das war zum Beispiel Berufsberatung. Habe ich mich Gott sei Dank einmal nicht, weil die hat gesagt, also jetzt nichts gegen Möbelpacker, aber sie müssen Möbelpacker werden, weil sie sind ja gut im Futter. Und beim zweiten Mal war es beim Studienberatung, weil ich wollte ja unbedingt Medizin studieren.
Ach.
Und die Lady hat da zu mir gesagt, so, ja, sind Sie Ihre Eltern, sind die wohlhabend? Nee, dann sage ich ganz ehrlich, lassen Sie es. Mhm. Ohne Kohle geht nicht. Wieso? Ja, nee, wie Bücher teuer und Dings, man muss Zusatz und das und jenes. Und ich so, ach, okay, ja, machen Sie doch lieber Jura. Weil die Bücher kann man ausleihen besser und bla. Ich weiß, krieg's jetzt gar nicht mehr zusammen. Da hätte ich damals, was, wieso, bla bla. Oder auch in der Schauspielschulzeit, da hätte ich mich auch mehr auflehnen müssen.
Sie hat dir doch deine Träume genommen dann.
Ja, aber die hat ja, aber heute sage ich rückblickend, würde ich lieber mir selber begegnen, nicht ihr, sondern mir selber und sagen, pass mal auf, Alter, geh mal wieder zurück in den Raum und sag, kannst mich mal, gib mir mal den Antrag jetzt hier.
Ja, genau.
Gib mir mal den Antrag. Was lässt du dich denn hier blenden? Also,
Ja, das sind so die, genau.
Aber sie war ja nicht wirklich ein Arschloch, um jetzt mal aufs Thema zurückzukommen. Sie war jetzt nicht ein Arschloch, sondern sie hat halt ihr Standard, ihr Programm runtergezogen und ich habe jetzt mal, in meiner Bubble habe ich jetzt festgestellt, dass die Reichen, das ist Bullshit, wir leben in Deutschland, ja. Du hast in keinem Land mehr Möglichkeiten, was auch noch aus deinem Leben zu machen, wenn du einigermaßen lernst und deine Noten bringst und überhaupt in die Schule gehst. Das ist ja das, was ich versuche, Jugendlichen immer wieder klar zu machen. Hört nicht, ihr müsst auch nicht mal, wenn nicht dann, sondern, nein, reißt euch zusammen.
Ja,
wenn ihr keinen Bock habt auf Schule, okay. Aber dann nur einmal die Konsequenzen mal kurz durchgehen. Und kommt auch nicht mit, ja, ich habe eine schlimme, ich bin hier, weil ich habe kein Geld. Nein, weil ich komme auch aus dieser Ecke. Mhm. Bin halt dann auch irgendwann zur Schule gegangen. Ich habe das irgendwann gerafft.
Ja. Ja,
einfach erstmal hingehen.
Ja, also das sind so diese jugendlichen und früh erwachsenen Erfahrungen. Jetzt, wenn ich heute über Arschlöcher nachdenke, gibt es auch Leute, die man natürlich schon im Beruf getroffen hat. Also ich habe schon, gibt Leute, die, wenn Kamera an ist und Mikro da ist, ein sympathisches Programm fahren und sobald aus ist, habe ich auch schon erlebt, dann niederste Dinge werden dann ausgelebt, wo ich wirklich sage, boah, wie peinlich ist das denn? Und also eine Szene, ich nenne wirklich keinen Namen, aber nein, wirklich nicht.
Das ist der Punkt, wo wir direkt 30.000 Abonnenten hätten, weil das perfide an diesem Podcast-Geschäft und an diesem ganzen Geschäft, was ich so auch bei Instagram sehe. Wenn wir jetzt so zwei von der Kategorie wären, wir würden über andere Leute richtig böse herziehen. Mit einfach Namen. Einfach nur wahre Geschichten erzählen. Ich meine, wenn das Ding Mikrofon hier aus ist, ich erzähle euch ja auch immer meine Storys, die ich so erlebe.
Ja, klar.
Und wo ihr sagt, boah, wenn ihr das jetzt erzählen würdest, ist euch ja.
Ja.
aber das machen wir eben nicht.
Nee, aber das wäre, finde ich, das wäre auch ein Arschloch-Move. Also wir sind ja, in der Folge. Also ich finde,
aber wir hätten super
Erfolg. Es gibt sowas wie eine,
ja, aber haben keinen Bock drauf.
Aber muss man, ja, Martin, das ist ja auch etwas Interessantes. Muss man alles auf diesem Altar von Bekanntheitsgrad und Erfolg und Geld,
was
man
vielleicht oder lustig
muss
machen,
man drüber. Alles opfern? Ich würde nicht gern meinen Charakter opfern irgendwie und selber da. Aber dieses Beispiel will ich nur erklären oder erzählen, weil ich das so krass fand. Das ist also wirklich bekannte Werbefigur auch und also so. Kamera aus und Kinder kommen hin und wollen, klar, ist das irgendwie, es gibt so Superstars, Michael Schumacher war so einer, aber ich habe das nie erlebt, dass der zum Beispiel Leute weggeschickt hat oder so. Ne? Die ganz, ganz Großen, die sind meist völlig gechillt und sagen, ja, ist in Ordnung und irgendwann gehen sie einfach, können nicht allem gerecht werden. Aber also das habe ich bei ihm zum Beispiel nie erlebt, bei Michael Schumacher. Und bei der Person, über die ich jetzt spreche, fand ich das erschreckend, dass Kinder kommen und die so, ja, jetzt schleicht euch, also so weg mit euch und dann abgehauen ist. Und so eine Szene beobachte ich nur und denke, ach, krass, ey, das ist, ich finde das so schade.
Und ich kenne die Story ja, weil du mir sie erzählt hast, ne? Und ich gehe gerade in meinem Kopf durch. In dem Fall könnte man den Namen eigentlich sagen. Ich weiß, du wirst dir nicht sagen, stopp,
machen
ich
wir
weiß. Nein, machen wir nicht, alles gut. Aber in dem Moment, weißt du, wo ich mir denke, okay, was würde jetzt passieren, wenn du den Namen sagst? Weil die Story ist, die ist umso härter für mich jetzt persönlich gewesen, weil ich den Namen kannte und war ein bisschen enttäuscht.
Aber es ist auch eine Situation, und es kann ja auch sein, dass da alles, weißt du, das ist ja auch wieder die Frage, es wäre ein Arschmove, den Namen zu nennen, weil vielleicht, wenn die Person sagen würde, ja, in der Situation ist aber kurz vorher das und das passiert und so war meine Situation, ich hatte gerade überhaupt keinen Kopf dafür und musste denen schnell klar machen, dass ich jetzt irgendwie was anderes machen will, dann ist das wieder, verstehst du, dann wäre das für
mich. Da sind wir auch in einem Klempner-Move, so bin ich ja auch, aber weißt du,
erklärbar.
Über den Typen gibt es aber immer komischerweise viele dieser Stories.
Ja, und das gibt es, gibt
Und dem ist das egal, dass wir diese Storys erzählen.
Das weiß ich. Das wird bei dir im Showbereich.
Nur gibt
Comedians
es
sind doch total auf
lustig,
der Bühne.
Lustig immer, super, ja. Aber hinter der Bühne, es geht so.
Aber was ist das dann? Ist das Druck, der sich dann entlädt? Warum wird man dann
deswegen
zum Arschloch?
Habe ich da ja Verständnis für. Ich bin
du hast ein Verständnis für Arschlöcher?
Pass auf, ist eine sehr unpopuläre Aussage, die ich jetzt gerade getroffen habe. Ich möchte mal so ein bisschen was auflockern. Deswegen habe ich am Anfang ja gesagt, dass...
Findest du, dass der Stuhl so fest ist heute?
Was?
Weil du es auflockern willst.
Ach so.
Ich bin gerade, Entschuldigung, mit Dame, es hat auch fast
wir kommen gut, jetzt,
ey, diese Himbeerscheiße, ich habe sie wieder getrunken, Mario, weißt du, wo du dich entleeren musst. Es ist, und der Arzt hat gesagt, sie müssen das nächste Mal etwas trinken, das schmeckt auch, aber das muss vorher sein, weil ich hatte es nicht ganz geschafft. Ne, diese 2 Liter musst du ja trinken und dann bist du ja leer. Ne? Ich war aber nicht ganz, ganz, ganz leer, deswegen muss ich in 3 Jahren wieder hin. Aber diese Himbeerhölle, die man trinken muss, man denkt ja immer wieder, beim nächsten Mal wird es nicht mehr so schlimm. Entschuldigung, du wolltest jetzt was ganz Unpopuläres machen und Werbung machen für Arschlöcher.
Nein, überhaupt nicht. So weit will ich gar nicht gehen. Ich möchte nur erklären, warum ich gelernt habe, nicht auf das erste Zusammentreffen oder gerade eigentlich das, was du auch gerade gesagt hast. Wer weiß, was derjenige gerade für einen Tag erlebt hat und so weiter und so weiter. Genau. Und ich mache mir über meine Kollegen erst ein richtiges Bild, wenn ich einmal die Möglichkeit hatte, mit dem privat auch zu sprechen. Mhm. In einer anderen Situation als kurz vor einer Fernsehshow oder so, sondern wenn ich sie irgendwo mal auf dem Parkplatz getroffen habe oder man 2 Tage miteinander gedreht hat und auch mal einen privaten Moment hatte. Dann ist für mich der Mensch im Vordergrund und dann habe ich meine Meinung. Es geht aber mit anderen Leuten auch, nicht nur mit Comedians, sondern auch mit anderen Menschen, dass ich sie wirklich privat auch mal erlebe.
Ne? Und wenn die sich dann als Arschloch entpuppen?
Ja, dann ist es schwierig. Dann bin ich leider auch die Fraktion, heute mache ich mir, weißt du, es gibt ja diese, die sagen so, ja, ich, 1:1, ich sag denen dann auch, was ich denke. Ist auch ein Move, aber bei mir ist es so, hat der gar nicht verdient. Ich sag mal, hey, hallo, und denk nur, weil
ach so.
Was sollst du denn von mir profitieren, dass ich dir sage, du bist ein Arschloch? Mach du mal deine Erfahrung, weil vielleicht wirst du auch sehr einsam enden dadurch. Sorry. Wenn ich dich mag, werde ich dir sagen, hey, pass auf. Also habe ich bei richtig besten Freunden auch schon gemacht, habe ich die zur Seite genommen und sage, Junge, pass auf, ich will dir nur eins sagen, weil und bei mir ist ja so, du weißt, ich sag das nicht, weil ich mich profilieren will, sondern ich möchte das auch, wenn es bei mir passiert, Ich glaube, dass du in der Außendarstellung gerade ein Problem hast. Ich finde das schwierig, wenn du so zu den Leuten bist. Und das will ich dir nur sagen. Trotzdem werde ich dein Freund bleiben.
Hast du schon so gesagt?
Ja, habe ich schon gesagt.
Was für Erfahrungen hast du damit gesammelt?
War im ersten Moment schwierig und im zweiten Moment hat das dann tak, 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 tak gemacht, weil es war. Genau, ist egal, sorry, erzähle ich jetzt nicht. Aber so, und deswegen bei Kollegen oder sowas, gerade dem man auch zum Beispiel nass, muss nicht nur Comedians sein oder Schauspielern, sagen, die sind schwierig, denke ich mir, ich bin selber auch manchmal in diesen Situationen, wie letztens, als ich wieder so ein Stand-up hatte in einer Fernsehshow, es ist einfach ein unglaublicher Druck, ich habe es ja schon mal gesagt, du hast nur diese eine Möglichkeit und wenn du verkackst, wirst du nie wieder eingeladen und so weiter, es ist ein Druck, lustig sein ist wirklich schwer, lustig sein ist echt schwer, es ist was anderes als
Tag
einfach
für Text, Tag für Tag für Tag,
als entweder irgendwie in einem Kack-Tatort mal wieder den Betroffenen zu spielen. Das ist ein Witz dagegen. Wenn du lustig bist.
Das finde ich jetzt interessant. Wie? Also dieses schwere Schauspiel, dieser Charakterdarsteller, der dann irgendwie gedankenschwer irgendwie aus dem Fenster blickt, das sagst du, Leute, bitte. Das ist
natürlich ist das auch eine Kunst. Sorry, will mich auch nicht wieder da drüber stellen, aber Leute, stell dich mal vorm Publikum und die sollen lachen. Das ist nochmal ein anderes Ding, als einen schweren Text aufzusagen und so, Marile, guten Abend. Na, es ist die Zeit zu sterben. Hallo? Na, ich habe sie nackt gesehen und da konnte ich nicht anders. Und so, sorry.
Martin.
Als auf die Bühne zu kommen. Guten Abend, hallo.
Oder
meine Freundin,
meine
Freundin, ja? Ich habe zu meiner Freundin gesagt, letztens das, so. Und du hast da vor ein Publikum, also letztens war da eine Sendung, die war nur halb gefüllt. Da war Kaufpublikum, die wahrscheinlich davon die Hälfte gar kein Deutsch verstanden. Entschuldigung, wenn ich
das
so krass.
Kaufpublikum?
Das gibt ja in Fernsehshows, ist ja nicht mehr so wie ganz früher. Ich habe ja früher Ticketservice gemacht, wo das für die Leute ein Erlebnis war, sich eine Fernsehshow zu
setzen. Da muss man auch Tickets kaufen auch.
Ja, ja, klar. Und heute ist bei ganz vielen Fernsehshows, da wird das Publikum halt auch gekauft, was auch nicht, ist auch nichts Verwerfliches, weil das ist auch ein Job zum Teil für manche. Und das finde ich auch gut, weil die sagen, ey, ich setze mich da hin und applaudiere.
Gibt es Leute, die in Studios fahren und sagen, ja.
Ja, aber manchmal ist
das
auch nicht möglich.
Job ist, oder was?
Ja, pass auf, aber um das auch nochmal zu erklären, jetzt haben wir 10 Bögen aufgemacht, aber
schon wieder zurück
zu den Arschlöchern. Weil es ist auch nicht zu negativ gedacht. Da muss man, da gibt es eine Kausalkette. Früher war das so, du machst eine Sendung, weil ich habe früher halt Ticketservice gemacht, ne? Wie Nur die Liebe zählt und so diese ganzen Sendungen früher, Rudis Urlaubsshow, Traumhochzeit, Mini-Playback-Show und so weiter. War ich als Student, habe ich dafür gearbeitet. Da war das aber so, da wurde eine Sendung produziert und eine Woche später gab es die Sendung nochmal und dann eine Woche später wurde die
ja,
nochmal.
Genau.
Heute ist das so, alle haben kein Geld mehr. Es werden mindestens 2 Sendungen am Tag produziert, am nächsten Tag wieder 2, am nächsten, damit man in 6 Tagen 12 Folgen aufnimmt. Diese Sendungen werden dann auch, damit keiner Überstunden gemacht, nachmittags aufgezeichnet. Manchmal um 12, sogar mittags, um 13 Uhr und um 16 Uhr. Und dann will der Sender meistens haben, ja, und dann rast die Kamera über ein Publikum, was ausrastet, damit die Leute zusammen denken, wow, ich schalte ein. Also wie bei der Heute-Show ist eine Ausnahme, da musst du, glaube ich, 6 Jahre warten, bis du ein Ticket kriegst. Mhm. So, du weißt ja, der Anfang. So, bei der Sendung, die keiner kennt, oder bei Sendungen, die einfach auf Masse produziert, versuch mal ein Publikum zu kriegen. Die wollen ja dann nicht auch irgendwo, aber setzt uns da keine, ich sag's jetzt mal so, wie das gesagt wird, keine Rentner dahin oder irgendwie sonst. Nein, das sollen junge, dynamische Leute zwischen 25 und 35 sein, die gut aussehen. Am besten den und den Hintergrund haben.
Echt?
Originalzitat. So und so, so und so. Und gut gelaunt sind und Dings, damit die Leute zu Hause denken, bla bla, wir verkaufen ja Illusionen. So, dann sitzt du dann da. Gerade rund um Köln, wo es Tradition seit 30 Jahren Fernsehsendungen gibt und du hast kein Geld für Plakatwerbung und ich meine, wie viele Zuschauer? Du brauchst 20.000 Leute pro Jahr, damit du Leute hast im Publikum.
Ach so, deswegen.
Weißt du, dass die einen harten Job haben, die diese so und irgendwann hier heißt es aber, wir haben gemacht, was es gibt. Wir haben auch, ja, dann gibt Freitickets raus. Ja, wir haben Freitickets rausgegeben.
Kommt keiner.
Ich weiß noch, wie ich auf dem Weihnachtsmarkt im Pullheim stand und versucht habe für Familienduell.
Ja.
Die täglich aufgezeichnet worden ist, Leute zu kriegen, so.
Mit Werner Schulze Erdel.
Richtig, richtig. Der total nett ist übrigens. So. Und, ja, so. Also deswegen hast du auch Bezahlpublikum dann auch mal sitzen, wo einfach klar ist, du rufst eine Agentur an und die sagen dann, ja, okay, wie viel braucht ihr? Wir brauchen zwischen so und so, so und so, so. Hier, und dann, dementsprechend sitzt dann aber auch manchmal so ein Publikum und was ist das für eine Sendung?
Wahnsinn. Ach so, und da.
Stehst du dann als Comedian? Stehst du Comedian und machst Witze.
Und Lachen ist ja deine Währung. Das ist ja so genau. Das Ding, der Abgleich. Nur.
So, und dann
verstehen die, was du sagst?
So, dann kommst du von der Bühne und dann waren aber nur so die Hälfte der Bühnen besetzt und dann sitzen da Leute, die dich so leer angucken. Einer ist am Einpennen und die sagen, ja, du hattest aber die ersten 2 Minuten war auch schwierig für dich. Nee, ich glaube, die Hälfte hat mich erstens nicht verstanden. Die Zweiten haben gerade schon 2-mal Probeliegen in ihrem Leben gemacht und was willst du denn von mir?
Das so ein Feedback tut ja richtig weh. Die ersten 2 Minuten waren aber auch schwierig für dich. Ja,
aber dann hattest du sie. Nee, die Qualität ist, dass ich sie überhaupt hatte.
Ja. Werner Schulze-Erdl übrigens fand ich interessant. Ich habe gern geguckt übrigens, das Familienduell. Ich fand das irgendwie lustig.
Ja, ich habe da Tickets sowas für gemacht.
Echt? Und ich hatte den mal...
bei der Hochzeit, da waren noch 3 andere Sendungen in den Studios.
Ja, und ich fand den ziemlich souverän in seiner Rolle da. War ein guter Moderator für diese Sendung. Ich hatte mit dem... dann habe ich irgendwann mal recherchiert, glaube ich, ein Thema zum 1. FC Köln. Und er hatte ein Interview gemacht mit Toni Schumacher oder in Mitte der 80er Jahre, also 10 Jahre jünger als zum Familienduell. Und da war der noch relativ unsicher und man dachte, das kann überhaupt nicht Werner Schulze-Erdl sein. Was ist mit dem los? Und der ist in dieser Rolle so fest geworden. Das war unglaublich. Also manchmal ist es ja so mit Rollensicherheit, dass die Leute ganz anders wirken auf einmal vor der Kamera.
Und deswegen meine ich auch, weißt du, ich erzähle das deswegen, weil, also pass auf, du bist in so einer Sendung. Du sollst gleich lustig sein.
Ja.
Es geht damit los, du sitzt in deiner Garderobe, irgendjemand hat mit Mikrofon, klopf, 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 klopf. Ich wollte dir nur sagen, in 15 Minuten kommt einer rein, der dir dann sagt, dass du in 5 Minuten auf der Bühne bist. Dann weißt du ganz genau, alle haben Angst um ihre Jobs. Der kommt dann, ich wollte nur sagen, geht gleich los. Dann kommt wieder einer. Ich wollte nur sagen, ja, du versuchst dich zu konzentrieren. Ne? Dann kommt hier einer. Ja, dann geht's dann los. Kommst du dann bitte jetzt? Und die tun so, als ob wirklich in 30 Sekunden dein Auftritt ist. Dann stehst du hinter der Bühne 15 Minuten mindestens. Dann kommt aber noch 10-mal, der dich irgendeiner mit privaten Gesprächen vollquatscht. Du musst dich aber konzentrieren. Und du bist aber immer höflich. Ja, danke, nee. Dann kommt nochmal Maskenbildnerin, die auch nochmal was Persönliches sagt. Meistens kennst du die, ist ja auch ganz total nett. Und da links. Und dann kommt dann der dich zur Tür bringt und sagt, guck mal, ich habe dich damals gesehen bei Blablabla, lebt der so und so eigentlich noch? Ja, und raus. Hallo. So, und dass dann mal eventuell einer mal sagt,
ja, genau.
So, Alter, laber mich gerade nicht zu, ich muss was anderes machen. Was wird dieser Typ über den sagen? Ey, kennt ihr den Bla? Der ist total unfreundlich, der hat mich da mal
genau.
Und so.
Der ist ein Riesenarschloch.
Genau. Sag aber mal zu diesem, der dich da abholt, nee, ich bleib jetzt hier noch 2, weil ich weiß ja, dass in 5 Minuten bei dir heißt, ich stehe jetzt in 20 Minuten hinter der Bühne. Ich bitte dich jetzt zu kommen, dann werden die auch ganz schnell schmallippig. Also verstehst du, die Legenden, die immer so über Leute erzählen.
Ja.
Weil allein, was in meinem Stadtviertel über mich erzählt wird, was ich manchmal erfahre.
Ja, aber das wird ja immer egaler. Ich glaube, das ist so die Gelassenheit des Alters. Dass man auch das zulässt, dass man vielleicht auch nicht beliebt ist in gewissen Szenen oder in gewissen Settings, dass die Leute sagen, das ist aber unangenehm oder ne, wollen wir nicht und so, dass man das dann selber ist, denen das gesagt wird. Ne? Aber
ja,
ein Gedanke kam mir gerade bei dem, was du so erzählt hast, weil eigentlich das Arschloch an und für sich ist ja dann eine Notwendigkeit des Lebens. Also nicht nur rein biologisch. Schau mal, was wäre das für ein Leben ohne... Eine Eintagsfliege braucht, glaube ich, kein Arschloch. Ne? Also die muss ja, ne, glaube ich, ziemlich sicher, dass das verkümmert ist. Brauchen die gar nicht, weil die nur so kurz leben. Nur wenn du lange leben willst, dann brauchst du das, um eben das, was du nicht mehr brauchst, auszuscheiden, rein biologisch.
Super.
Nein, und das übersetzt, nein, aber das jetzt ins Leben übersetzt, also vielleicht müsste man diesen Begriff so ein bisschen, wie soll ich sagen, entschärfen. Es
Dafür
ist einfach eine Notwendigkeit.
Weil überleg mal bei dir, ich stelle dir jetzt auch eine Frage, ist es nicht so, wenn du rückblickend, da bist du auf Arschlöcher getroffen, aber haben die dich auch nicht ein bisschen weitergebracht, je nachdem, was du für ein Typ bist? Entweder du knickst ein, aber bei mir war immer so, ich habe so auch Situationen erlebt, wo ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe und Dings, und ich habe dann immer in dem Moment, boah, eines Tages werde ich mich rächen, ich werde die Herzen aller Mädchen brechen, dieses typische Ding.
Ja.
Und ich habe dann, das war so ein bisschen auch Antrieb, dass also es gibt auch zum Beispiel einen Fernsehproduzenten, der mir immer und immer wieder meine berufliche Karriere versaut hat. Es ist so, ich schwör's dir.
Wie, inwiefern?
Der nicht an mich glaubt, der auch nicht glaubt, Dings, der mich aber immer rumschubst und das und jenes und so, und der hat immer mehr zu sagen gehabt und so weiter und ich weiß immer wieder, dass ich an einer Stelle nicht weiterkommen werde, weil der dort ist und das ist so. Aber für mich war es immer ein persönliches Fest, wenn der nicht anders konnte und musste mich in die Sendung mit reintun. Und er konnte mir dann auch nicht reinreden und ich habe so mein Ding gemacht. Mhm. Und das war für mich immer so.
Ach so, dir zeige ich's.
Weil er mich mal Anfang der 2000er in einer, da war der Produzent von einer Fernsehshow, wo es war so mein erstes Ding, mal persönlich irgendwann mal wirklich am Kragen gepackt und gesagt, ich sag dafür, du wirst nie wieder einen Job kriegen. Mhm. Weil ich mal dagegen, rebelliert habe, weil mich der Senderchef persönlich angesprochen hat, was ist das Problem an dieser Sendung? Mhm. Und wir waren alle in einer großen Runde bei einem Essen und alle waren so leise und du darfst mich leider nicht persönlich, weil dann kriegst du meine persönliche Meinung. Damals hatte ich auch schon so einen Charakter, aber das war ein Fehler, hätte ich damals besser nicht machen sollen.
Hast du aber, steckt in dir. Also ja, dir steckt, ich dann, in dir steckt ich, Dinge direkt anzusprechen.
Und dann sagt er, ja, woran liegt's? Und ich so, ja, die Sendung ist nicht lustig. Totenstille. Ja, und woran liegt's? Ja, an den Texten. Ja, was? Hier sitzen 6 Megatalente und wir sind dafür auch alle gecastet worden, aber keiner fragt uns nach unserer Meinung, sondern wir sollen einfach Text aussagen. Und ich bin eher der Typ, wenn ich einen Text nicht lustig finde, sage ich das gerne. Mhm. Biete aber auch direkt eine Möglichkeit an, andere Sachen zu sagen. Und das Problem ist halt immer, und das ist bis heute noch so, dass du, wenn du diesen Humor, ich will ja nicht sagen, dass mein Humor gut ist, aber ich habe einen professionellen Zugang dazu. Dass das ist für mich ganz, ganz schwierig, etwas zu spielen, was ich selber nicht lustig finde.
Das ist auch total schwer, glaube ich.
Das ist eine Qual. Ich kann manchmal auch eine Nacht deswegen nicht schlafen, also weil ich mich 6-mal duschen muss, weil ich sage, boah, was hast du gerade wieder für einen Dreck. Aber manchmal muss auch ein bisschen die Kohle reinkommen und so.
Ja,
ne?
Ja, das habe ich auch manchmal. Also dass ich da.
Aber jetzt um die Frage mal rumzudrehen: Wie gehst du mit Arschlöchern und bringen die dich nicht eher weiter?
Doch klar. Ich glaube das ganz sicher, dass Leute, die nicht an dich glauben, die dir irgendwie wehgetan haben, dass die dich antreiben, Dinge zu machen. Das Problem ist nur, wenn du es denen dann sozusagen zeigst, ist es so, dass sie sich schon abwenden und gar nicht mehr dahin gucken. Also es ist ganz selten so, glaube ich, dass du dann wirklich diesen
Cinderella-Moment hast.
Nein. Nee, du wirst sie nicht umdrehen können. Nein. Also
das habe ich auch aufgegeben.
Das glaube ich auch. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist ganz interessant, diesen Begriff so für sich zu reflektieren. Das ist ja ganz normal, dass man mit einigen Menschen gut kann, mit anderen nicht gut kann und dass es eben ja diese Konfliktsituationen geht und dass wir dieses Label Arschloch da draufkleben. Ich glaube, es hat ja auch, wenn wir dieses Organ nehmen, man hat ja auch Blähungen, man macht Winde und das geht eben dadurch und das nimmt auch Druck und auch Druck aus dem eigenen Leben. Dinge vielleicht so zu kategorisieren, zu sagen, das ist ein Arschloch, das nimmt Druck aus meinem Leben. Also wie oft sitzt du mit deiner Partnerin zu Hause und irgendwas ist, man sitzt am Abend pro Tisch und dann erzählt man vom Berufsleben und so. Und man hört sich die Geschichte nur an und man wird's nur los und der andere erzählt nur so ein Scheiß und Arschloch und so. Und damit entweicht auch so ein Druck und dieses Völlegefühl und dann ist auch wieder gut. Aber es ist nun mal so, dass
ein Verbalfurz.
Ja, ganz im Ernst. Wir haben das umzusetzen und wir sind auch manchmal selber Arschlöcher. Das ist so. Szene im Straßenverkehr. Ich werde milder. Ich bin jetzt mittlerweile Typ 130, Autobahn mittlerer Streifen und Überholvorgang 140 und dann wieder mittlerer oder ganz rechts. Ich bin nicht mehr aggro. Ich hatte auch mal ein deutsches Fabrikat, was dann abgeriegelt war auf 250 und ich war verärgert darüber, dass man das nicht noch irgendwie den Chip wegnehmen kann und so. Bin ich überhaupt nicht mehr in dem Team. Ich bin im Straßenverkehr völlig easy und gechillt, aber ich weiß ganz genau, was das in mir ist, was mich zum Arschloch werden lässt im Straßenverkehr zum Beispiel. Hast du das auch?
Ja.
Was regt dich besonders auf? Die rote Ampel, derjenige vor dir am Handy und du stehst da, du hast Termindruck und jemand und dann hupen und dann fährt er los und dann wird schon wieder rot bei dir?
Das Ding ist, ich hab mir meine Aussage irgendwie mal zu Herzen genommen. Jeder denkt ja, er ist der beste Autofahrer und deswegen bin ich bei mir selber ein bisschen auch kritischer geworden. Nur es gibt halt so ein paar Dinge, wo ich so denke, so, und jetzt werden wir auch schon wieder, ja, bitte schreibt mir doch negative Sachen. Ladies, hängt euch doch einen Alibert-Schrank ins Fahrzeug. Es Ne? Also weil jeder rote Ampel wird zum Checken genommen. Und ich finde gerade auch dieses an der Ampel nochmal checken, sind alle Mails jetzt da, sind alles Dings und wir kriegen keinen Fluss. Oder was mich auch besonders, das wird ein längerer Vortrag, was mich auch besonders, du fährst geradeaus, jemand biegt links ab, du hast grün, er hat aber rot und lässt langsam noch auf dieser Spur sich dahin rollen, damit du auch gar nicht die grüne Ampel mehr kriegst.
Er nutzt die Rekuperation, um die Energierückgewinnung zu machen.
Nee, weil er es einfach geil findet. Oder weiß ich, Riesenlücken lassen die ganze Zeit und dadurch entsteht halt Stau. Wenn du auf eine rote Ampel zufährst, ich finde ja so Studien immer ganz gut und es gibt ja Leute, die befassen sich damit und die sagen ganz klar, es ist schon nicht schlecht, dass man miteinander so ganz gut im Konvoi fährt, wenn man irgendwo hin. Es gibt Leute, die lassen immer extra zurückfallen und dadurch entsteht
Stauforschung
da hinten.
Stauforschung ist total interessant.
Stauforschung ist super interessant. Auch das, weißt du, jetzt mittlerweile, es kommt auch immer wieder so, Leute einfädeln heißt, mein Papa war zum Beispiel jemand, man muss sich strecken und ich lasse vorne keinen rein. Ne? So, und dann gibt's halt immer noch die Spezialisten, die müssten immer noch vorne wiederholen und ne, es ist ein Mittelding. Man muss gucken, dass man zusammen vorne hinfährt und reinfährt. Ne?
Ja.
So. Also auch da muss man auch milder werden.
Aber auch bei Beschleunigungsstreifen oder wenn die Spur noch offen ist, bis zum Ende der Spur fahren und da reingehen.
Genau, aber vielleicht, weißt du, nicht mit 80 an allen vorbei und dann sich reinquetschen, sondern miteinander auch die Psychologie der anderen. Ich fahre jetzt parallel zu dir, obwohl ich vorne noch Platz habe und ich fahre nicht jetzt mit 80 erstmal ganz vorne hin, sondern ich füge mich halt ein und so wirst du reingelassen.
Ragebait für dich. Du hast einen Auftritt in Ostwestfalen Lippe und fährst ein bisschen zu spät los, hattest zu viel Stress, musst noch ein Manuskript machen und ach, morgen Aufzeichnung und bla. Und bist ein bisschen zu spät losgefahren, musst durch den kompletten Westen, A1. Ne? Zweispuriger Teil, wir sind kurz vor einem Kreuz und es ist LKW-Überholverbot, aber hält sich keiner dran und du kommst nicht voran und ein Brummi nach dem anderen schert vor dir aus, der eine fährt 91, der andere 92, du bist dahinter und du hast Termindruck und kommst immer wieder in den schockenden Verkehr. Der LKW steht da. Was passiert da in dir?
Schwieriges Beispiel, weil ich tatsächlich tierisches Herz für Brummifahrer habe. Sie haben unglaublichen Druck und denen wird's echt nicht leicht gemacht und deswegen kann ich es manchmal verstehen. Da sind es natürlich auch so ein paar Ottos dabei, wie es bei uns auch Ottos gibt. Schwierig, das eher Thema. Ich weiß
nicht. Also warum, da wirst du nicht so.
Ich finde nur schwierig, weil er kann keinen Brummifahrer, wenn sie dann noch schnell rausstehen und ich muss vollbremsen und ich habe hinten Leute drin sitzen, die mir sehr wichtig sind und sie machen es einfach aus Ignoranz. Und da gibt's keinen toten Winkel-Dings. Die sind 36. Mittlerweile haben sie Bildschirme mit einem. Können sie mir keinen Scheiß erzählen, sondern sie wollen einfach rüber, weil sie sagen, ich nach mir die Sinnflut. Mhm. Da gibt's aber genug Autofahrer. Ich finde auch früher, weißt du, auch dieses ganze Klischee mit diesem ganzen nur die dicke Sportwagenfahrer oder nur die Mercedesfahrer. Weißt du, was das Ding ist? Jeder normale Kombi kann schon mittlerweile 220 fahren und besonders gibt's so ein paar, die übel fahren, wo aber auch Kinder sitzen hinten drin sind. Da habe ich überhaupt kein Verständnis. Mhm. Oder immer nur in der Mitte fahren. Obwohl Rechtsfahrgebot ist. Mhm. Und du fährst nachts auf der Autobahn und du musst erstmal ganz links rüber, weil irgendeiner immer noch die ganze Zeit stur in der Mitte fährt. Nee, hier sind 120. Ich fahre genau 120. Nein, Leute. Straßenverkehr sagt, du bist hier nicht die Polizei, du hältst hier nicht die Leute auf, dann ruft die Polizei an und sagt, hier überholt einer mit 180. So, das ist das, wo wenn die Leute das Gesetz selber in die Hand nehmen, darüber rege ich mich eher auf. So, weil ich habe für mich festgestellt, das regt mich zu sehr auf. Ich fange direkt damit an, ich fahre nicht zu spät los. Ich gehe den Veranstaltern schon mit auf den Sack, obwohl die immer sehr glücklich sind. Es steht im Dings, Künstler kommt an, gerne 17 Uhr, ich bin um 16 Uhr da. Mhm. Immer schon. Ich bin da, ich packe in Ruhe aus, ich fahre viel zu früh los, ich gehe noch vorher nochmal Pipi machen.
Da gehst
ich gucke mir die Stadt vorher raus, ich gehe den Druck aus dem Weg. Ich telefoniere unterwegs, ich nehme am Vormittag keine Termine an, wenn ich
Also du lässt das Arsch doch erst gar nicht rein, da in dir.
Nein, ich weiß, dass mich das stresst. Schlau. Ich will Stress aus meinem Leben haben. Guck mal, wie ich auch hier hinfahre. Ich weiß, der Podcast ist mir wichtig, mit euch zu reden.
Das macht wirklich Spaß.
Fahr ich mit dem Roller hin.
Ja.
Ich bin ja heute auch wieder mit dem Roller. Da, wenn es nicht gerade redet, fahre ich mit dem Roller.
Ja, du sagst aber, Jungs, ab jetzt bin ich am Roller. Das heißt, man kann mit dir nicht mehr reden und du fährst auch eine Viertelstunde vor mir los. Ja. Fährst Landstraße, ne?
Ich fahre Landstraße, ich fahre da meinen Weg und ich fahre nachher auf dem Rückweg über die Dörfer und da gibt's auch einen, Supermarkt, der da in der Gegend ist groß. Mhm. Und wenn da der Fischladen auf hat, die Fischbude davor, dann gehe ich mir da Kippeling holen. Ich weiß aber zu Hause keiner, dass ich dann da einfach 10 Minuten stehen bleibe und mir einen Backfisch hole und mich da auf einen Stein setze auf dem Parkplatz irgendwo.
Me-Time.
Das ist meine Me-Time. Und mit Remoulade und danach habe ich aufstoßen und so und gehe mir eine Dose Cola, nicht Cola Light, sondern Cola kaufen. Dann sitzt da wie andere in einem Dingsrestaurant, sitze ich auf diesem Parkplatz, die Autos parken ein und aus. Ich denke, ach, der neue A6, boah, gefällt mir nicht. Isst da mein Fischbrötchen, siff mich voll, muss danach tierisch dringend was loswerden. Und das ist meine Me-Time. Da sitze ich da und sage, boah, Fischbrötchen, lecker.
Also du gehst gut um mit dem Arschloch in dir. Jeder von uns hat eins und da muss man nur gut damit umgehen und gucken, dass man nicht zu große Blähungen hat.
Irgendwie. Genau, weil, und das muss man auch nochmal ganz klar sagen, wer weiß, wie wir selber auf andere wirken. Also ich habe gerade im Privaten, aber so halb Privaten, wo ich gerade merke, ich werde gemieden. Da geht vielleicht gerade eine Freundschaft zu Bruch. Und da arbeite ich selber auch an mir und denke so, boah, also mich interessiert auch gar nicht das, was mich da beruflich, sondern was habe ich da verbrochen?
Ach,
das beschäftigt mich.
Hast du gerade? Aktuell?
Vielleicht, ich weiß es halt nicht. Ich versuche es zu deuten. Okay. Ich bin ja gerne ein Mann der klaren Worte.
Ja.
Du kannst auch zu mir sagen, Alter, das geht nicht. Mhm. Damit ich die Möglichkeit habe, mich zu entschuldigen, weil es arbeitet auch.
Ich glaube, dass es wird Menschen geben, die... Du bist sehr, sehr direkt. Was du denkst, sagst du. Also ich habe so das kennengelernt. Wenn du was sagst,
ja, weil wir jetzt auch enger befreundet sind. Ne?
Ja, genau. Und das ich finde das super, weil ich weiß, wo ich dran bin. Und ich glaube, es wird immer Leute geben, die das eher erschreckt oder.
Nee, werden sie niemals merken. Würde ich niemals, so direkt bin ich bei anderen Leuten.
Nee?
Ah, nein. Okay. Nee, nochmal darauf zurückzukommen, und ich weiß, dass deswegen mache ich mich auch hier vielleicht auch mal ein bisschen unpopulärer und nicht so nett. Manchmal haben Leute auch meine ehrliche Meinung gar nicht verdient, ey. Nee, ja. Ich weiß, das hört sich total blöd an, was ich jetzt sage, aber weißt du, ich weiß ganz genau, wenn ich mich mit XY jetzt hier anlege, ich werde es nicht ändern, wie derjenige ist. Nee, der denkt stimmt. Nur irgendein Arsch, dann soll der doch lieber denken, naja.
Ja.
Du wirst sie nicht ändern. Aber wenn es mich persönlich nicht weiterbringt, wenn es ihn, also der muss doch weiter, oder der oder die muss doch gerne so in ihrem Leben so weitergehen, wie sie bis jetzt machen. Sie kommen ja anscheinend damit, guck mal, andere, bitte, den Bogen möchte ich gerne machen. Geht es dir nicht auch so, dass du manchmal Leute oder Leutinnen kennenlernst, wo du denkst, die kommen mit dieser Nummer echt durch, ne? Die benehmen sich wie Rotz und die machen und tun.
Ja.
Und die kommen mit dieser Nummer auch sehr erfolgreich durch.
Ja, das denke ich mir ganz klar.
Und mich hat mal bitte, da muss ich direkt den Dialekt haben, mich hat mal ein berühmter Schauspieler zur Seite genommen, vor dem hatten alle totale Angst vor seinen Wutausbrüchen, vor seinen Allüren.
Mhm.
Und der mochte mich total. Er hat mich zur Seite genommen. Ich beobachte dich jetzt schon die ganze Zeit. Motte, du bist echt zu nett. Du weißt, ich friere nie, ich sitze immer, egal wo wir drehen, ich werde immer früh nach Hause gefahren. Denk mal drüber nach. Das war eine Tour von dem, damit es dem gut geht. Und dann habe ich gesagt, du, dann friere ich lieber. Vielleicht ist es auch ein Fehler.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das muss man, genau. Da muss man sich fragen, was willst du sein? Für andere Menschen auch. Ist Egoismus von ihm eigentlich, ne?
Nee, weil er sagt, weißt du was, hier drumherum, die ganzen Leute hier, die machen ihren Job. Und er sagt so, weil du bist eh nur der für die Arbeit. Du kannst immer nett sein, jeden Tag zu denen. Mhm. Aber sobald du einmal nur sagst, boah, mir ist kalt, wenn die sagen, der Arsch kann sich mal seine Jacke selber holen. Mhm. Aber du kannst ja nicht weg vom Set.
Nein, also das glaube ich schon.
Und wenn du krank bist, können die nicht weiter drehen.
Ja, verstehe ich.
Sagt er mir mal klar gemacht.
Ach so, gut, aber er hat dann wirklich sehr lautstark immer gesagt, alle hatten
Angst. Wir haben alle Respekt.
Respekt.
Da kenne ich aber einige, die extra so sind.
Ja, weißt du, was ich halt schade finde, aber ich glaube, das ist so, dass die Lauten oft Recht bekommen. Sie haben nicht immer Recht, aber wer laut ist, bekommt Recht, weil keine Ahnung, Leute Ärger aus dem Weg gehen wollen. Und das erlebe ich auch im Alltag. In meinem Beruf habe ich das schon erlebt, dass Supertalente, die aber vielleicht stiller waren oder eben nicht so immer die eigene Rückennummer da gezeigt haben, auch nicht wirklich von A nach B kamen und dann wiederum sehr laute, extrovertierte ihren Weg eben. Man muss vielleicht das auch ein bisschen mitbringen, dieses nach vorne gehen und manchmal Arsch sein in einer gewissen Phase im Beruf. Vielleicht muss man das. Die Frage ist nur, wie weit soll man gehen? Also ich will das auch nicht so alles verteufeln. Es gab auch in meinem, also wie soll ich sagen, als es darum ging, okay, in dem Beruf musst du schon auch dich durchsetzen. Du musst schon, da sind ja mehrere, die das machen wollen. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Arschloch war oder so, aber es gibt ja so Shootout-Situationen, wo einfach ein Job da ist und drei Leute werden ausprobiert und dann muss man sein Bestes geben. Und
gerade in unserem Job.
Ja, und man muss auch präsent sein, da sein, man muss Mehrheiten organisieren. Also das ist etwas ganz Wichtiges, Mehrheiten organisieren in Hierarchien oder in größeren Sendeanstalten, was manchmal echt kompliziert sein kann. Und da muss man so ein bisschen das Game mitspielen. Also wir können es hier gerne hinsetzen und immer so moralisch den Zeigefinger geben und sagen, guck mal, der ist ein Arsch, der ist ein Arsch und der ist ein Arsch. Wobei, das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben gesagt, dass es Teile in jedem gibt. Ich würde mich da auch nicht komplett von freisprechen. Ich würde halt jetzt sagen, guck, dass du nicht zu einem Riesenarschloch wirst. Also es gibt manchmal schon diese Ellenbogen und diese Momente, wo du nach vorne gehen musst. Die wirst du auch haben. Du bist Freiberufler. Du wirst manchmal sagen müssen, ja klar, da gehe ich jetzt hin, das mache ich. Und weil ich das mache, kann das ein anderer nicht machen. Das ist Wettbewerb.
Es belastet mich trotzdem. Und deswegen habe ich angefangen, mich mit Leuten zu treffen, Leben, mit denen ich mal Schwierigkeiten hatte. Ich versuche das mal wieder zu kitten. Ich habe das tatsächlich letztens wieder gemacht mit einem Techniker, mit dem ich sehr viele Touren gemacht habe. Und das ging nicht nett auseinander, weil ich irgendwann gesagt habe, nein, ich will jetzt mit anderen Leuten zusammen, weil es geht mir auf den Sack, weil hier kein Respekt mehr ist und so weiter. Und dann war klar, wenn ich den treffe, ja, da ist so ein Dings. Und irgendwann habe ich gesagt, lass mal essen gehen. Mhm. Ich will was klären mit uns beiden. Und dann hatte ich Pipi in den Erdpipi in den Augen. Ich finde das super, dass wir uns beide jetzt hier, nein, ist jetzt nichts. Und ich will, wenn wir uns sehen, dass, oder wir haben es jetzt ausgesprochen und dann lass uns sagen, wir hassen uns und dann, aber wir haben so viel zusammen erlebt, ich will das.
Du wolltest das Verhältnis
klären.
Ich will
das einfach klären, so. Und es war gut so, ist gut so, ist super, super. Ach, er hat das so auch mal klar gemacht und da gibt's jetzt noch zwei Leute auf der Liste, mit denen ich das gerne
also
mache.
Also richtige Aufräumarbeit, wo du sagst, ja, da liegt noch was
rum. Ich merke, es belastet mich ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum ich so bin. Es gibt auch einen, der immer wieder erzählt über mich. Ja, der hat mir damals den Job, hat er mich gekickt, weil er jemand anderen vorgeschlagen hat und ich habe meine Familie damit nicht. Der hat sein privates Unglück verbindet er mit mir, weil er aus einem Projekt rausgeflogen ist und so und mit dem und er erzählt's immer noch. Und ich erinnere, du, der Dings hat, weißt du was? Weil diese Branche ist ja wie so ein Pausenhof auf der Gesamtschule, keine Ahnung. Der hat gesagt. Und dann kommt ein, du, der Bla erzählt immer noch, dass der den Job da und davon. Ich so, nein, Mann, ich hab nichts gemacht, Alter.
Aber, aber man kann ja auch nicht alles einfangen.
Ich weiß, aber das ist halt, ich bin ja nur ehrlich.
Aber die wichtigen Verhältnisse.
Ich bin dadurch auch nicht cool, weil eigentlich müsstest du sagen, ich bin Teflon, mir ist das alles scheißegal.
Also
aber
eins muss ich echt sagen, das muss ich auch einfach.
Außer die anderen Spackos, die mir die Frauen ausgespannt haben, ihr könnt verrecken.
Ich habe mit einem Kollegen, wir hatten wirklich einen Battle und es war auch mit allem, was dazugehört und so.
Blutgrätsche.
Ja, und wir haben uns aber ausgesprochen. Wir haben es wirklich dann ausgesprochen, nach langer Zeit dann. Und das war auch gut so. Das war auch gut so. Und das gibt mir, also bei wichtigen Bruchstellen, finde ich, im Leben, wo man denkt, so da, das ist wirklich richtig blöd gewesen. Da finde ich es gut, wenn man das schafft, wieder miteinander zu sein. Deswegen finde ich es gut, dass du das mit diesem Techniker gemacht hast. Ich glaube, das ist schon ein Weg, aber man kann ja nicht alles aufräumen, das geht nicht. Manches bleibt auch so liegen, ne? Das ist so. Über eine Kategorie würde ich gerne
reden. Der hat übrigens mega Karriere gemacht, ich will nicht sagen dadurch, aber der hat mittlerweile ein paar LKWs.
Echt?
Weil der gesagt, ja, ich werde schon zeigen das.
Also dann warst du in dem Moment das Arschloch, was er brauchte, um wirklich den nächsten Schritt zu gehen.
Nein, das will ich nicht sagen, aber der ist...
So, wie umgehen mit großen Arschlöchern der Geschichte? Also ich will natürlich jetzt nicht über Donald Trump reden, aber es gibt ja diese Kategorie. Faszinierend ist das so ein Typ, wo jeder weiß, es muss ein riesen Arschloch sein, dass der trotzdem gewählt wird. Ich bin da immer wieder ratlos, stehe ich vor so etwas.
Ich freue mich auf die Dokumentation. Ich werde sie ja hoffentlich noch erleben, dass wenn er mal, wir sind nicht endlich, sondern wir sind nicht unendlich, sondern endlich auf der Welt. Wenn es mal dieses History, bla bla bla, Donald Trump ist gestorben, dann und dann. Wenn dann erstmal die ganzen Geschichten rauskommen, was er alles getrieben hat, als er da an der Macht war und dann das alles zusammengebrochen ist, weil im Moment halten sie ja alle noch zurück. Mhm. Und was wirklich da so, weißt du, wie über Mussolini und sowas alles, wie die privat eigentlich getickt haben und so. Ich bin mir echt gespannt über die ZDF-History, Donald Trump. Bin ich wirklich mal. Oder Zeitzeichen, Stichtag heute,
ja, Donald Trump. Stimmt, also auch Hitler, wie drogenabhängig der auch war. Ne?
Alles so.
Also unfassbar eigentlich. Ach, was dann irgendwann mal rauskommt. Aber
genau, weil es jetzt noch immer so ein Staat um den Staat gibt.
Also Arschlöcher und Angst sind ja, gehen ja Hand in Hand, glaube ich. Dass man Angst hat, dass die Arschlöcher dann wirklich mit den angedrohten Konsequenzen kommen. Nur so funktioniert es ja. Es ist ja nur Angst und Einschüchterung, was diese Menschen umgibt.
Richtig, es gibt ja, lass mich mal ganz kurz drüber nachdenken, habe ich letztens eine Dokumentation gesehen, wo die ganze EU sich auch, ach genau, das war diese von Hirschhausen, weißt du, wo seine KI, es gibt 1000 KIs mit Hirschhausen, wo er Produkte bewirbt angeblich. Und die Leute fallen drauf rein, weil sie sagen, Mensch, das ist doch ein Doktor und das und jenes. Und er hat in dieser Doku, ist wirklich sehr sehenswert, versucht rauszufinden, warum kann man das nicht, wieso wird denn hier nicht Meta irgendwie verklagt und so. Und EU sagt schon längst, ja, wir könnten das alles machen, aber Amerika, alle haben Schiss vor Donald Trump.
Alle haben Schiss vor Donald Trump.
Ja, es wird nicht durchgesetzt. Es wird nicht Meta da sind wir doch schon mittendrin.
Ja.
So, wir haben die Möglichkeit, aber wir machen sie nicht. Also er sagt doch, wir hätten die Möglichkeit. Wir müssen doch hier, es ist doch jetzt klipp und klar, es liegt an euch. Ihr habt auch die Mittel. Wir haben die Mittel. Also wenn ihr die Mittel habt, dass ich angeblich das und das sage, weil es auch eins zu eins so aussieht, dann habt ihr als Meta und Konsorten noch schon längst die Möglichkeit, das abzustellen.
Ja, das.
Aber machen sie nicht.
Das ist unfassbar.
Weil es bringt natürlich auch Kohle.
Zum zweiten Mal Präsident wurde, wo die ganzen Tech-Milliardäre da um ihn herum
saßen. Das war krass.
Das war ein krasses, beängstigender Moment. Aber ich finde, bei die Keinratgeber ist das natürliche Mündungsdelta einer Arschlochfolge Donald Trump.
Das lassen wir so stehen.
Mario.
Es gibt quasi eine funktionale Definition von einem Arschloch.
Also jetzt biologisch oder?
Nicht biologisch, sondern vom Menschen.
Ah, okay.
So, ein Arschloch ist ein Mensch, der systematisch und wiederholt Techniken einsetzt, um andere zu erniedrigen, zu beleidigen oder einzuschüchtern. Da sind wir bei dem Angstfaktor. Der entscheidende Indikator ist das Gefühl des Gegenübers. Und zwar, ein Mensch ist dann ein Arschloch, wenn sich sein Opfer nach dem Kontakt entwürdigt, gedemütigt, herabgesetzt oder energielos fühlt. Das ist quasi die Ausübung von Macht. Dann gibt es die Trittrichtung, das ist das Machtgefälle. Ein wahrer Arschlochcharakter zeigt sich durch eine symmetrische Boshaftigkeit. Er ist nach oben hin, also jetzt Vorgesetzter, Einflussreicher oder was auch immer, charmant und angepasst für sogenannte Kiss-Up, Kick-Down-Systematiken.
Das ist ja total interessant. Kiss-Up, Kick-Down.
Klar. Niedrig gestellte Leute. Und dann gibt es immer noch den Mangel an Empathie und Reue. Ne? Also das ist halt quasi, wenn Leute wirklich nicht schnallen, was da gerade passiert. Mhm. Wenn du einfach nicht in der Lage bist zu interpretieren, was ist da los. Ein normaler Mensch würde sich entschuldigen. Demjenigen, der quasi in Empathie leidet, dem fällt das gar nicht auf, dem kommt das gar nicht in den Sinn.
Mhm.
So, das sind quasi so Definitionen.
Empathielosigkeit leidet.
Genau.
Das sind ja interessante Definitionen gewesen, fand ich. Ich nehme heute mit, Martin, nicht, dass ich irgendwie Rat bräuchte, doch, ich brauche Rat, aber dass ich entspannter mit mir als Arschloch umgehen kann, aber ich auch vielleicht darauf achte, dass ich nicht allzu oft zeige.
Leider hast du genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. Ich glaube, man sollte bei sich selber anfangen, ob man ja vielleicht nicht doch auch selber ein Arschloch ist.
Und hier früher und da losfahren, das war das Praktischste, was ich heute
da gehört habe. Da bin ich auch empfindlich, wenn andere Leute mir ihren Stress aufgeben und sagen, ja, ich bin da war unterwegs und da, fahr doch früher los.
Ja, du hast hundertprozentig
recht. Weil ich bin immer der Idiot, der pünktlich ist und es gibt immer Leute, die sind unpünktlich.
Ja.
Und ihr wisst, ne, ich habe geschrieben, es kann sein, dass ich 10 Minuten später und ich war pünktlich 10 Minuten zu spät.
Ja, das stimmt.
Pünktlich 10 Minuten zu spät. Und das finde ich ganz unangenehm, zu spät zu kommen. Und das war früher immer, man hat immer auf die eigenen Leute einigen, ja, sorry, ich bin der. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, Ja. Komm pünktlich.
Ja, finde ich auch. Also man verfügt ja auch über die Zeit des anderen. Das ist ja das Asoziale eigentlich, an zu spät kommen. Der andere wartet ja. Das, ich weiß, dass ich mit meiner damaligen Chefin Sabine Töpperwien einen Termin hatte bei ihr im Büro und ich kam, ich glaube, 1 oder 2 Minuten nach der vereinbarten Zeit. Und ich dachte früher so, das war so, ich studierte noch und hatte da gerade angefangen in der Sportredaktion. Und sie sagte mir, habe ich nie vergessen. Ich dachte, wir seien um, sagen wir mal 3 Uhr, wir seien um 3 verabredet. Und ich gucke oben auf die Uhr, war 2 nach 3. Ne? Und hat sie ja recht.
Bei mir in der Schauspielschule war das so, ich hatte einen Bewegungslehrer, der hat um 10 vor die Tür abgeschlossen und du kamst nicht mehr rein. Mhm. Und er hat uns einfach nur gesagt, ich werde euch Arschlöcher, der hat immer zu mir Arschloch gesagt, du fettes Schwein, du Arschloch. Der hat mich immer so beleidigt die ganze Zeit. Aber der durfte das, Klaus Bolze, leider lebt er nicht mehr, auch ganz, ganz toller Bewegungslehrer. Der hat gesagt, ich will euch nur darauf vorbereiten, wie der später am Theater ist. Ihr dürft nicht eine Minute zu spät kommen. Es gibt viele Theater, die haben sogar, wenn du an der Pforte, die machen Notizen, wann du ins Haus reingekommen bist. Weil um 20 Uhr geht der Lappen hoch und es gibt keine Entschuldigung dafür. Es interessiert die Leute nicht, wenn das zu spät beginnt. Sie wollen, dass es um 20 Uhr beginnt, weil alle stehen, auch die an Belicht und so. Jeder hat sein Timing und so, du musst dann da sein. Und es gibt einen Strafenkatalog sogar. Und ich war in einem Theater, da war das, glaube ich, so 10 Minuten 100 Euro, 20 Minuten 200 bis zu 1000 Euro Strafe, wenn du zu spät kommst.
Ja.
Ey, ich habe applaudiert, das fand ich gut. Ja, alle waren pünktlich.
Klare Regeln.
Weil ich war nicht um 19 Uhr da, ich war schon um 18 Uhr da.
Ein Arschloch habe ich noch für euch. Und zwar Hennes Weisweiler, Trainer von Borussia Mönchengladbach, einer der größten Trainer überhaupt.
Pass auf, Köln. Was du sagst.
Ja, genau. 100, nein, nein, ich werde natürlich nicht sagen, er war ein Arschloch, auf keinen Fall. Nein, das würde ich nicht sagen.
Auch mal Spaß.
So, der war in Köln Doublesieger, also deutscher Meister und Pokalsieger. Er war in Barcelona, er eckte mit großen Spielern immer an, das war so sein Ding. Und er war in Gladbach vor allem, ja. Der Gründungsmythos von Borussia Mönchengladbach ist mit Hennes Weisweiler verbunden. Also er hat die wilden Fohlen, kennt man heute noch, geprägt. Und da spielte Günther Netzer, eine Legende des Sports. So viele haben wir nicht von der Kategorie. Das ist so ein bisschen der Muhammad Ali des deutschen Sports.
Der sich selbst eingewechselt hat.
Ja, genau der. Ich habe mit dem ja gesprochen. Was für ein cooler Typ, der übrigens auch sehr pünktlich war. Ich war mit ihm verabredet in so einem Kaminzimmer auf Sylt zu einem Podcast und saß da natürlich so wie wir jetzt aufgebaut. Und er kam ganz pünktlich, ja, zum Gespräch und es war top. Aber
da hatte er seinen Jaguar E-Type nicht mehr, sonst wäre er nicht pünktlich gewesen. Der wäre nämlich liegen geblieben.
Der hat auch Ferrari gefahren. Genau. Und war einfach, was für ein cooler Typ. Ja. Aber dieser Hennes Weisweiler sagte über Günther Netzer, Günther Netzer war der Passgeber. Und er erklärte Abseits auf die Weise, Abseits ist, wenn das lange Arschloch zu spät passt. Ist klar, ne?
Ja, klar.
Ja, Hennes Weisweiler, unvergessen, ey. Was für ein Typ. Das war die Arschloch-Folge in die Keinratgeber. Du hast noch einen kleinen Gruß aus der Küche?
Natürlich haben wir einen Gruß aus der Küche. Und zwar kommt der diesmal von der Claudia aus München. Servus, Grüezi und hallo. Sven und Martin, ihr seid doch eher Leute mit Plan und Struktur.
Bitte?
Was? Oder braucht ihr erst richtig Druck, damit überhaupt was passiert? Dahinter steckt das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Arbeit dehnt sich genauso weit aus, wie die Zeit dafür vorhanden ist. Studien zeigen, dass Meetings zum Beispiel oft locker 40% kürzer sein könnten, ohne schlechter zu werden.
Oh, das sind 3 Blöcke, die wir bereden könnten. Ey. Das sind fast 3 Folgen.
Es gibt ja das Sprichwort, Diamanten entstehen unter Druck.
Brauchst du Druck, um zu arbeiten oder arbeitest du schnell weg, damit du erst gar kein Druck entsteht? Das ist ja die Frage, welche Arbeit da gemeint ist. Hausarbeit, also sich um Wäsche kümmern, zu Hause aufräumen und ich weiß nicht was. Oder kreative Arbeit, schwierig, ne, oder? Irgendwie im Balance bleiben. Ich glaube, man merkt, wenn das Timing nicht stimmt und der Druck zu groß wird, dann merkt man, boah, scheiße, und jetzt sind wir auch nah an Arschloch-Themen, weil, ne, wenn alles zu viel wird, dann wird man auch tendenziell, geht man rüber in diesen Arschloch-Modus. Ich kann das gar nicht so beantworten. Ich komme jetzt so klar mit meinem Leben, aber ich würd sagen, ich versuche gut zu planen, um Freiräume zu bekommen.
Wie gesagt, ich fahre pünktlich los. Das ist so, was ich beeinflussen kann, einigermaßen, weil dann kannst du natürlich trotzdem 3 Stunden im Stau stehen. Das versuche ich so, damit ich diesen, mein schwieriges Thema ist eher Stress. Ich weiß einfach, ich komme jetzt oder bin jetzt in einem Alter, wo auch mein Arzt mal gesagt hat, ey, top Werte, aber Vorsicht vor dem Stress. Das ist einfach mit dem Alter und so, das müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen reduzieren oder zu positivem Stress machen. Also, oh sorry, ich bin schon wieder gegen den Tisch gehauen. Man merkt auch, dass man was älter wird. Man kommentiert sich den ganzen Tag. Jo, jetzt mache ich jetzt hier, auch jetzt mache ich mir mal einen Kaffee. Und ich kenne mich.
Machst du das auch?
Ja, ich mache das auch.
Ja.
Jetzt gehe ich erstmal auf Toilette.
Ich sag ganz
oft so. Das ist so. Gut, oder das hast du gut gemacht.
Nee, ich sag so. Also so, jetzt, das. Ja.
Genau.
So leitet das nächste Handeln bei mir immer ein. Ich sag mal so.
Ja. So. Und.
Ist so.
Ja, so. Und so sage ich viel zu oft.
Ja.
Und dadurch, dass ich mich jetzt aber kenne, beruhige ich mich halt hinab. Martin, ruhig bleiben. Ja. Weil mein Job ist sehr darauf ausgebaut, nicht das, was mir andere sagen, mach doch mal fertig, sondern wenn ich mir selber nicht sage, pass auf, nächste Woche Dienstag, Doppelauftritt in einer Fernsehshow, jeweils 15 Minuten Stand-up, Drucksituation ohne Ende. Wenn du heute nicht endlich, dann stehst du wieder kurz davor und dich einer sagt, na und wie geht's dir sonst? Und raus! Mhm. Wenn ich das nicht kläre, dann ich muss mir selber Druck machen. Ich muss, und das ist eher das Schwierige. Ich hätte jetzt gerne jemanden, der immer wieder sagt, hallo, bis 17 Uhr haben Sie das fertig und wenn das nicht fertig ist, dann verlieren Sie Ihren Arbeitsplatz.
Ach so, weil du immer selber...
ich muss immer selber und ich muss aber dabei noch time. Ich muss das noch und dann muss ich mal für die bei der Familie und das allerdings am Wochenende habe ich auch versprochen, dass ich das und das mache und so. Also das heißt also, dieser Druck immer in 3 Wochen Vorausschritt schauend zu arbeiten und weiß, im Karneval trittst du auch noch auf und du musst auch endlich mal immer...
So eine Grundidee haben.
Bin ich nervös wieder.
Ja, ich verstehe. Ja, Meetings natürlich nochmal remote hat vieles vereinfacht und kaputt gemacht. Ich finde diese ganze Kacke da, wo man eine halbe Stunde und ich habe den Eindruck, es alle gehen da rein und man legitimiert sozusagen seine Arbeit damit, dass man auch die ganze Zeit ist für eine Stunde angesetzt, dann reden auch alle eine Stunde. Ich glaube, dass man in der Tat viel, viel schneller sein könnte und effektiver sein
alle
könnte.
Alle reden eine Stunde, der andere
alte nicht. Alte Hand und hier und da. Und ich hatte aber vor 3 Minuten hatte der das gesagt. Ich finde, diese Situationen sind sehr anstrengend. Und
bist du da jemand auch, der manchmal checkt, dass einer nicht zuhört und seine Mails checkt dabei und dann lasse ich die auflaufen?
Ne? Das mache ich, habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also dieses sich anmelden und gar nicht teilnehmen, dann bin ich nicht dabei. Also zum Glück.
Die tun so. Ich sehe die Augen aber immer so. Zick, zick,
ja,
zick,
ja, genau.
Zick, aber, zick. Und dann so, aber auch demonstrativ nicken sie da mit dem Kopf, weil sie ja denken, ich muss jetzt so tun, als ob ich zuhöre und dann siehst du aber die Augen nach links gehen.
Ja, ich weiß, was
so,
du meinst.
Und dann erzähle ich aber was, also wie zum Beispiel, ja pass auf, bei dem Sketch könnten wir es so machen, das Dings und dann kam die Nasenbärenbande und hat dann so, oder was meint ihr? Nee, finde ich auch gut so. Und dann so alle sind am Lachen und sagt, du hast gar nicht zugehört.
Mhm.
Also das habe ich bei einem Autor gemacht, wo ich ja auch mal sehr kritisch bin. Wieso? Nee, sag, pass auf, wir haben jetzt hier 21 Uhr, ich bin jetzt extra aufgestanden, ich habe gerade meine Kinder ins Bett gebracht, ich nehme ja gerade meine Zeit. Lasst uns bitte das ganze Geplänkel sein. Wie geht's dir? Ich habe heute das und Dings. Lass uns direkt in die Arbeit einsteigen. Keiner guckt in seine Mails. Ich weiß, ihr kommt mit dieser Ansage nicht klar. Wir sind in 15 Minuten durch, dann kommen wir wieder in unser Privatleben. Und alle direkt Daumen hoch. Okay.
Aber ich habe dir eben gesagt, Martin, du bist sehr direkt und das irritiert Menschen manchmal. Das ist ja so ein Beispiel.
Nee, aber das war professionell.
Also ja,
und dem Grund.
Das ist schön, da hast du mich falsch verstanden. Das meine ich eben, dass du wahrscheinlich so viel schon erlebt hast, dass du sagst, nee, komm, scheiß drauf, bumm. Lass uns das jetzt so machen.
Nee, ich habe allen aus der Seele gesprochen in dem Moment. Das war auch gut.
Ich finde das auch, also diese Remote-Sachen haben viel Kreativität zerstört. Also ich mag eher Konferenzrunden, wo man sich wirklich trifft und einander anguckt und eine gewisse Dynamik entsteht in Prozessen.
Ich habe mich mit einem vom WDR von euch getroffen, der sehr entscheidend und wichtig für mich wäre, weil ich ja versuche, mich irgendwie beim WDR so reinzuhacken, was echt, ich glaube, so als Kolumbus gesagt hat, ich will was entdecken, war, glaube ich, schwieriger als das, bei euch irgendwie was zu landen. Da war ich mit einem verabredet und ich weiß, ich hatte eine Stunde Zeit. Und ich weiß dann genau, wenn du eine Stunde Zeit hast, dich mit einem Hauptverantwortlichen zu treffen, ob das jetzt beim WDR ist oder bei RTL, egal bei wem, dann weißt du ganz genau, du hast eigentlich nur 20 Minuten, weil vorher kommt Geplänkel und da und jedes, oh, kennst du den und blasselst. Und ich gehe durch diesen langen Flur und ich sehe den am Ende des Flurs und ich so, lass uns jetzt schon mit dem Geplänkel anfangen, mir geht's gut, wie geht's dir, alles klar, wenn nicht, nämlich. Und ich bin immer weiter und dann musst du so lachen, weil ich will die Stunde nutzen. Ich habe die ganze Zeit geredet, ja, und mir geht es, frag mich nicht. Und wenn wir jetzt uns hinsetzen, dann setzen wir uns in den Verfangendreck. Und er war am Lachen, setzen sich hin und ich habe die Tür zugemacht. Also pass auf, was ich dir heute mitgebracht habe, ist Folgendes. Ich möchte gerne das machen, das machen, das machen. Das fand er sehr originell. Ja. Wie bereitest du dich denn vor? Wie ist dein Zeitmanagement?
Nee, ich fand, das war jetzt irgendwie, also mein Zeitmanagement, ich habe mich jetzt eingerichtet. Ich habe meine Sachen, die ich mache. Mein Kühlschrank ist voll. Ich mache das sehr gerne. Also eine Saison gibt das vor bei mir. Jetzt ist Saisonende. Dann, also im Gegensatz zu dir, wir haben ein unterschiedliches Leben, Martin. Du hast etwas, wo du drauf hinarbeitest. Bei mir kommt mein Hauptgeschäft auf mich zu. Das sind Spieltage. Du hast das weiße Blatt Papier und sagst, ich muss Gags produzieren. Leute müssen lachen. Leute müssen mich wieder buchen. Ich muss Geld verdienen. Ich habe das Finanz. Also, das ist auch echt a grind. Das ist, aber es ist cool. Du hast dir ausgesucht. Das liebst du. Und ich habe den Vorteil, dass der Sportkalender mir vieles abnimmt. Das heißt, ich weiß schon jetzt, wo ich hier im Mai sitze, Liga beginnt wieder Ende August. Und dann kommt der erste Spieltag. Und die Themen, das, was du, die Gags, die du finden musst, bei mir kommt doch dann irgendwann der Spielplan. Ah, Eröffnungsspiel Bayern gegen HSV. Oh, schon sagen alle, ja, guck mal, 8-0, 4-0, 5-0, wie hoch wollen sie? So. Und die Themen sind alle da. Ich kann überall immer draufspringen auf das, was eh schon vorhanden ist und kann versuchen, damit was zu machen. Das heißt, du musst irgendwie erst die Knete besorgen und modellieren. Bei mir liegt sie schon am Tisch und vieles ist schon gemacht. Und das ist ein fundamentaler Unterschied in der Planung muss ich eher so vorgehen, dass ich einfach up to date bleibe, dass ich merke, was passiert gerade im Markt und so. Und das ist grundsätzlich was anderes in der Planung. Ich habe jetzt so nach all den Jahren den Eindruck, dass ich so das normale Bundesliga-Geschäft, das ist einfach, ja, ich bin da auch ehrlich gesagt froh drum. Das sind die Patienten, die einfach in deine Praxis kommen. Die sind einfach da und ich muss sie behandeln.
Super.
Und das ist
super
das
Bild.
Ja, genau. Aber dann habe ich ja auch andere Sachen. Ich habe ja auch eine Tour. Ich habe jetzt im Januar, jetzt haben wir 11 oder 12 Termine und da muss ich auch ein Programm machen. Ne? Tore, Punkte, Meisterschaft heißt das. Ich will so 60 Jahre Fußball im Radio machen mit den Geschichten und so ein bisschen gucken, dass das ein unterhaltsamer, schöner Fußballabend wird. Und da bin ich so ein bisschen in dem Bereich, den du hast und denk mir, oh scheiße, da musst du ja hinsetzen, da musst du ja wirklich Recherche machen, da musst du gucken, dass es gut wird und so.
Deswegen bin ich eben gezuckt bei, als du gesagt hast, du liebst es und sag ich, nein, ich liebe es nicht, weil ich bin vom Typ einfach, ich bin auch Sven Pistor. Ich hätte es ja gerne anders, ich bin nur gezwungen, dass das so ist und ich darf mich aber an der Stelle nicht beschweren, weil ich habe es mir so ausgesucht anscheinend, so wie es aussieht. Aber deswegen hänge ich ja immer so wieder, versuche ich irgendwie in so eine normale Struktur reinzukommen. Ich würde für mein Leben gern eigentlich wieder eine Fernsehserie spielen. Also zum Beispiel die Bergretterzeit war das so, alles klar, ich wusste jetzt, okay, im März, ich kaufe mir langsam schon mal eine neue Zahnbürste.
Aber kannst du das nicht machen? Schauspieler?
Nein.
Fernsehserie.
Ich sag dir, es ist einfacher, ein Stand-Up-Comedian zu werden, als ein gefragter Schauspieler. Egal, wie viel Ausbildung du hast. Ich sag
dir, wie es ist.
Also, okay, ich muss das zurückziehen. Nein, Stand-Upper, du kannst es einfach jetzt mal so probieren, Stand-Upper zu werden, auch gerade in Zeiten von Instagram und so weiter. Du kannst auch einen auf Hallo lustig machen oder. Ja. Als jetzt in normalen Fernsehserien zu spielen, weil die Struktur ist immer noch von 1812, weil das über Caster läuft, über Agenturen läuft, über wer kennt den, dann bin ich da bei der Berlinale, sitze ich da bei dem privat, trinke da einen Kaffee mit dem und bla bla Sülz und der Regisseur bucht auch nur noch die und so und da ist super schwer reinzukommen.
Ach so, das und, ist so ein geschlossene Gesellschaft.
Deswegen sieht es auch immer alles gleich aus, was du siehst. Es ist auch so, du hast das Gefühl, wenn du Fernsehen guckst, es gibt 30 Schauspieler. Aber in Wirklichkeit gibt es ja fast, ich glaube, 800. Aber du kennst doch nur 30, wenn du so
800 guckst. Auf einem echt super Niveau, also richtig ausgebildete.
Nee, also es gibt offiziell, glaube ich, 800. Und ich würde mal sagen, ich kenne genug, die wirklich in ihrem Bereich talentiert sind, aber die man nicht kennt. So, und die auch, ja, also, jetzt hört sich jetzt sehr negativ an, was ich sage. Ich will, das sind Fakten, sind einfach Fakten.
Ja.
Das sind Fakten. Also, ich sehe es ja an der Schauspielergewerkschaft, es gibt ja eine Gewerkschaft, wie viele da Mitglied sind. Und, boah, krass, damit wird mir erstmal klar, wie viele davon offiziell leben, dass sie Schauspieler sind. Und die auch viel Geld in Ausbildungen gesteckt haben. Und es geht aber trotzdem das Prinzip so, kennst du die und bist du bei der Casterin XY oder bei dem Caster bla angesagt, dass bla, also da könnte ich Geschichten erzählen, wo es darum ging, also wo ich mich auch selber immer nur an den Kopf gefasst habe, warum hast du dein Jurastudium geschmissen, weil du dich jetzt hier von so einem, irgendwie so einem Typen da so, der so, ja du musst mal, entscheid dich mal, bist du fett oder bist du dünn? Ach so, kommt nicht drauf an, was ich bin. Nein, man kann dich nicht greifen. Bist du hübsch oder bist du hässlich? Bist du fett? Bist du ein Arschloch oder bist du der nette Typ? Ach so, aber ich bin doch der, ich bin. Nee, es reicht nicht.
Ach, krass. Das finde ich krass.
Das ist okay. Es ist Fleischshow.
Ja. Ich liebe die Bundesliga.
Bitte.
Leute, wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann nutzt doch einfach diese Mailadresse redaktion@diekeinratgeber.de.
Ja, oder schickt uns darüber auch vielleicht auch Anregungen, was wir
Anregungen,
ja, genau.
Themen.
Ne, Themen,
Fragen.
Fragen, und eine Frage kann ich beantworten. Ja, wir sind in der Planung für die Live-Tour.
Oh ja.
Wir sind auch schon in der Planung. Wir haben jetzt so ein, zwei Vorstellungen. Das besprechen wir gleich übrigens beim Essen.
Ja.
Denn die Gerda hat uns geschrieben. Wann seid ihr dann auf Tour? Wir sind tatsächlich dran. Und hier nochmal den Hintergrund.
Wie, das erste Ticket haben wir dann schon verkauft an die Gerda?
Gerda. Die Gerda wird kommen, aber ich hoffe, wo die Gerda wohnt, da müssen wir extra dahin fahren. Aber das machen wir auch.
Ja.
Wir haben nämlich auch die Idee übrigens, ey, wir können auch mal irgendwo hinkommen und es entweder in einer Gemeinde machen, in einem Gemeindesaal oder was. Oder.
Ja. Da hatte ich schöne rauschende Abende mit Jogo Bonito auch. Das ist schon etwas,
siehst
das
du
muss
genau
ich sagen,
das.
Da waren dann, das war unfassbar. Und der erste Auftritt, den wir gemacht haben, der war in einer Kirche. Fand ich ganz witzig von dir. Also, warum nicht in der Kirchengemeinde?
Wir waren Bibliothek.
Das war total geil.
Schule.
Da saßen 250 Leute in den
Vereinsheim.
Kirchenbänken. Ja, genau. Also, meldet euch redaktion@diekeinratgeber.de. Das ist cool. Wir haben hier uns keine Grenzen gesetzt und freuen uns, hier das zu machen. Die Keimratgeber diese Woche, nächste Woche.
Sven Pistor.
Martin Klempner.
Geil, ich würde gerne Sven Pistor heißen.
Ja, und ich, Martin.
Pistolero.
Das war ein
auf
Schlag.
Den Straßen von Mexiko. Das war unsere Musik, Alter.
Die Keimratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.